Korte und Rink. Politik, die bewegt.
Herzlich willkommen auf unserer zweiten Station unserer Tour von Korte und Rink, unserer Demokratietour des VRM-Podcasts. Schön, dass ich mit Politikwissenschaftler Professor Dr. Karl Rudolf Korte unterwegs sein darf. Wir sind angekommen nach unserer Station auf dem Mainzer Wochenmarkt im Nordpfalz-Gymnasium im schönen Kirchheim-Bohlanden, dürfen hier mit dem Sozialkunde-Leistungskurs über Demokratie sprechen. Und Herr Korte, ja, schön, dass Sie es auch mithergeschafft haben.
Ja, ich wurde im Tourbus mitgeschleppt. War so ein bisschen gefangen, aber den Eindruck habe ich ja ohnehin, wenn ich mit Ihnen zusammen bin.
Das finde ich auch schön, dass Sie auf der letzten Bank einfach ruhig Platz genommen haben und wach geblieben sind auf unserer Tour.
Wenn Sie den Live-Podcast mitverfolgt hätten, könnten Sie sehen, dass ich auch währenddessen im Tourbus Fotos gemacht habe und die auch natürlich auf Insta schon hochgeladen habe.
Das finde ich erstaunlich, so altersmäßig. Also dieses digitale Denken, Herr Korte, nötigt mir immer wieder ein enormes Maß an Respekt ab.
Es geht ja darum, wie Wählerinnen und Wähler ticken. Und viele der Wähler sind in sozialen Medien unterwegs, viel mehr als Sie jetzt. Und das machen die in allen Altersgruppen, wenngleich der Altersdurchschnitt bei Wahlen natürlich, bei der Bundestagswahl war er bei 56 Jahren, insofern nicht mehr das Alter, bei dem die meisten auf sozialen Medien unterwegs sind.
Sie haben Wähler und Alter angesprochen und uns war es ja auf unserer Demokratietour auch sehr, sehr wichtig, mal mit Schülern und Jugendlichen zu sprechen und eben nicht nur mit älteren Menschen oder anderen Teilen der Gesellschaft. Deswegen finde ich es nochmal sehr, sehr schön, dass wir hier sein dürfen in Kirchheim-Bohlanden. Herr Korte, wenn Sie auf demokratischen Diskurs und Demokratieverhalten gucken, welche Rolle spielen denn dort junge Menschen?
In der Umsetzung von Politik praktisch keine, weil deren Interessen nicht wirklich vertreten werden in Parlamenten.
Das klingt jetzt aber negativ.
Ja, insofern sind wir ja hier, damit wir es aufnehmen, dafür Werbung machen, dass man da umdenken muss, dass man also die Interessen von Jüngeren stärker aufnimmt im Repräsentationsgedanken auch eines Parlaments. Und dazu sehe ich auch unsere Tour hier und deshalb habe ich mich auch gerne entführen lassen.
Das heißt, wenn Sie sagen, Jugendliche werden im Prinzip kaum wahrgenommen oder spielen keine Rolle, kann das auch dazu führen, dass Jugendliche, mit denen wir ja hier gleich am Tisch darüber sprechen werden, sich vielleicht eben aus diesen Gründen nicht für Politik interessieren, weil sie sich gar nicht gesehen oder mit einbezogen finden?
Ja, in einer Rentnerinnen- und Rentnerdemokratie wählen die meisten eben als Rentner und Pensionäre und auch die Intensität des Wählens nimmt mit Alter zu. Insofern ist es vollkommen klar, dass auch Themen wie Sicherheit eine größere Rolle spielen für ältere Leute als die Fragen von Gerechtigkeit. Und wenn so wenige im Elektorat, also der Wahlberechtigten, junge Leute dabei sind, muss sich die Politik auch nicht darum bemühen, diese Interessen unmittelbar anzusprechen, sondern vielleicht vor der Wahl Rentnerinnen, Rentner, Pensionärinnen, Pensionäre nicht zu verärgern, ist deshalb viel wichtiger. Aber umso wichtiger ist, darauf aufmerksam zu machen, wie man es schaffen kann, Interessen von jungen Leuten trotzdem ernst zu nehmen, wahrzunehmen, aufzunehmen, umzusetzen.
Zumal ja in vielen aktuellen politischen Diskussionen Thema Schulden, Thema Rente, Thema Gesundheitswesen davon gesprochen wird, dass es ja eine Generationengerechtigkeit gibt und das ja als Thema oder auch als Kritikpunkt immer angeführt wird, aber offensichtlich nicht von der Politik übersetzt wird, dass diejenigen, über die dort gesprochen werden, auch mit einbezogen werden.
Ja, es steckt im Begriff der Nachhaltigkeit drin. Schöpfung gewahren oder wie immer man das formulieren will, wie nachhaltig ist jede Entscheidung, dass die nachwachsende Generation damit auch umgehen kann. Das Bundesverfassungsgericht hat sich klar zur Zukunftsfähigkeit bei Umweltthemen geäußert. Vor ein paar Jahren, ich weiß nicht mehr in welchem Jahr, war ja die Grundsatzentscheidung in Karlsruhe, in dem eben sehr klar herausgearbeitet worden ist, dass eine Politik umwelt- und klimapolitisch aktiv sein muss, weil die sind ja nicht klimapolitisch unterwegs, die Karlsruher Richter, sondern sie prüfen den Freiheitsgrad des Grundgesetzes, ob der eingehalten ist oder nicht. Und da kamen sie zu dem Ergebnis, dass eine Politik, die in einigen Jahren angesichts der sich anbahnenden Klimaschwierigkeiten, Klimakatastrophen nur noch damit beschäftigt ist, 100% des gesamten Steuerbudgets auszugeben, um das Schlimmste zu verhindern, dass so eine Politik eben verhindert werden muss. Insofern muss man vorher beispielsweise für Klimapolitik was machen. Das war eine sehr interessante Rechtsprechung, die aus Karlsruhe geradezu wegweisend war und die gerade für Schülerinnen und Schüler hochinteressant ist, unabhängig von den permanenten Rentendiskussionen, bei denen es natürlich auch darum geht, noch ein Budget zu haben, von dem man am Ende auch etwas steuernd machen kann.
Sind Sie vor dem Hintergrund eigentlich für ein Wahlrecht ab 16 oder dagegen?
Ich bin dafür, weil die Forschungsergebnisse dazu zeigen auch, wie politisiert man mit 16 ist, wie informiert man mit 16 ist und wie man auch insofern dann partizipativ seine Themen mit einbringen kann, viel stärker auch die wählt dann, die sich für einen auch einsetzen. Also ich bin sehr dafür. Jetzt bei der kommenden Landtagswahl in Rheinland-Pfalz kann man es ja noch nicht, aber ungleich weiter, ein bisschen südlicher kann man es jetzt. Und am Sonntag wird ja in Stuttgart gewählt, da ist das erstmals mit 16 auch übersetzt. Ich hoffe, dass es in der neuen Periode des Landtags sich auch übersetzen lässt, dass das in Rheinland-Pfalz auch der Fall sein wird.
Ein Teil unserer Demokratietour, Herr Korte, ist ja auch das Vorhaben, dass wir Sie aus Ihrem angestaubten Professorenzimmer mal rausholen und mit der Realität konfrontieren, das heißt auch mit Leuten sprechen lassen und nicht immer nur über Leute. Mhm. Deswegen sind wir hier in einer Schule gelandet und ich würde mal Richtung des Sozialkunde-Leistungskurses fragen. Ihr habt da bestimmt auch ein paar Fragen mitgebracht oder aus dem, was wir eben besprochen haben, stecken ja auch schon ein paar Themen drin. Erster Punkt, wie blickt ihr denn auf das Thema, werdet ihr in eurem Alter von der Politik aus eurer Sicht wahrgenommen oder gänzlich ausgeblendet, so wie das Herr Korte eben gesagt hat?
Ja, also ich würde nicht sagen, dass wir gänzlich quasi ausgelassen werden, aber ich würde schon sagen, dass eben der Hauptfokus auf der älteren Generation liegt, was ja aber auch Sinn macht, weil wir eine sehr alte Gesellschaft haben. Aber zum Beispiel denken ja viele Parteien auch über dieses Wahlrecht ab 16 nach, zum Beispiel die FDP hat das ja, glaube ich, in ihrem Wahlprogramm stehen und viele Menschen denken eben darüber nach, aber es müsste noch mehr getan werden, zum Beispiel mehr in Jugendorganisationen von Parteien investiert werden, dafür mehr Werbung gemacht werden.
Ja, es geht auch, denke ich, darum, Demokratie im Kern auch aus jugendlicher Sicht sich stärker anzusehen. Demokratie ist ja erstmal organisierte Freiheit und die braucht auch Begegnungsorte, die braucht Demokratieorte, die braucht Räume der Überschneidung. Und wo sind denn ihre Begegnungsorte, um Demokratie zu erfahren? Abseits der Schule. Hier ist natürlich ein wichtiger Ort, aber wo ist der? Also man müsste ja viel mehr in solche Treffpunkte für Jugendliche machen. Es gibt ja jetzt in Rheinland-Pfalz auch diese Initiative, ich weiß nicht mehr von wem, der die Ortskneipen wieder erhalten will und 100 neue Kneipen oder was auch immer. Super gute Idee, weil wir brauchen praktisch Treffpunkte. Wir brauchen Formate, in denen sich auch Räume der Überschneidung treffen. Nicht immer die gleichen, sondern auch andere. Ich habe in meinem Buch Wählermärkte, jetzt der Wählerblock überrascht Sie ja nicht.
Der kommt relativ spät für Ihre Verhältnisse.
Ja, okay. Die Metapher gewählt des Wochenmarktes, ne? Weil das eigentlich ein Treffpunkt ist unterschiedlicher Leute, die auf so einen Wochenmarkt gehen, die als Kunden auftreten, da ist die Frage, wie kann man Kundenliebe steigern, wie kann man Kundenbindung steigern, also genau wie uns vor dem Tresen, hinter dem Tresen als Wähler oder als Parteipolitiker, wo ist in der Mitte eigentlich ist interessanter auf so einem Wochenmarkt oder ist es an den Rändern interessanter, wodurch gewinnt man Attraktivität, warum bestellen die Leute online, warum gehen sie nicht selbst hin, also man kann sehr viel mit der Metapher, glaube ich, arbeiten und im Kern geht es darum, einen Demokratieort zu kreieren, der nicht eben nur das Parlament ist, sondern die Alltagsbegegnung, das Alltagsgespräch zu verstehen, unterschiedliche Interessen wahrzunehmen und sich darüber auszutauschen. Und das, finde ich, braucht man auch viel mehr für junge Leute. Wo macht man das hier in Kirchheimbullern, abseits der Schule? Ohne, dass es was kostet. Ne? Natürlich kann ich in ein Restaurant gehen und darüber reden, aber da müssen sie immer Geld in die Hand nehmen.
Ich glaube, das ist auch so ein Problem, was wir ein bisschen haben. Also was wir auch selber als Sozialkunde-LK festgestellt haben. Es kam schon sehr, sehr oft vor, dass wir auch so Projekte gemacht haben. Zum Beispiel am 19. Februar waren die Omas gegen Rechts da. Da gab es quasi so einen Tag, wo man sich in der Schule informieren konnte, wo man Parteien verschiedene Fragen stellen konnte in einer Podiumsdiskussion, was darauf anschließend gefolgt ist. Aber das Problem ist einfach, dass wenn man nicht quasi wie wir jetzt das Privileg hat, in so einem Sozialkunde-LK zu sein oder so und dann auch noch Freunde hat, die vielleicht gar nicht an Politik interessiert sind, dann hat man halt auch nicht so diesen Austausch. Bei uns kommt es auch zum Beispiel manchmal vor, dass wir sogar auf Klassenfahrten oder so manchmal kurz über Politik reden, Aber ich glaube, das hat auch ein bisschen was mit der Peer Group dann zu tun, mit der man unterwegs ist. Und wenn man halt als Einzelperson an Politik interessiert ist, aber es keine Jugendorganisation gibt, die einen zu diesen Menschen führen, die dasselbe Interesse oder auch ein anderes teilen, wodurch man dann quasi andere Perspektiven bekommt, dann wird man da so ein bisschen außen vor gelassen. Und ich glaube, dann passiert es auch, dass man sich eher so den sozialen Medien hingibt und da dann auch schnell in so Filterbubbles dann landen kann, weil man einfach nicht mit Menschen in der Realität konfrontiert wird, die vielleicht auch andere Meinungen vertreten.
Ja, so eine Gegenöffentlichkeit, ne, die man dann sucht in den sogenannten sozialen Medien, die eigentlich eher asoziale Medien sind. Und die Gegenöffentlichkeit, in der man sich dann zurückzieht. Aber das Politische, ich meine, bei Herrn Rink ist das praktisch ja schön, nach Büchern nennt man das ja, glaube ich, bei Ihnen geordnet. Politikseiten und Feuilletonseiten und Sportseiten, schön systematisch. Aber Politik im eigentlichen Sinne ist ja in allen Seiten. In all seinen Büchern. Das will er wahrscheinlich nicht wahrhaben, aber es ist einfach so. Denn, dass sie in den Bus steigen, irgendwo hinfahren, ist natürlich schon politisch. Kann man fahren? Ist eine Infrastruktur da, die das rechtfertigt, zu fahren? Ich hatte jetzt das große Glück, in einem Bus mitgenommen zu werden und der Fahrer war so einigermaßen, ich bin also einigermaßen heil angekommen. Aber das ist ja keine Selbstverständlichkeit. Damit geht's ja los. Es geht ja nicht um Parteipolitik, sondern es geht um ein gelingendes Leben als junger Mensch. Und das ist sehr voraussetzungsvoll, wo man hingeht, wo man herkommt, was man hat, was man machen möchte. Es ist alles standortpolitisch.
Wir haben ja auch ganz am Anfang gesagt, dass junge Menschen auch sehr politisch unterwegs auch eigentlich sind. Also dieses Politisieren wächst ja auch, vor allem in diesen Zeiten. Aber man erkennt ja auch, dass die Parteigebundenheit extrem abgenommen hat, also vor allem bei jungen Menschen. Also es kommt sehr, sehr oft vor, dass wir uns zum Beispiel mit Freunden unterhalten und natürlich, man redet jetzt eigentlich nicht unbedingt darüber, welche Partei man wählt, aber es kommt schon oft auch mal zu dem Thema, ja, welche Partei findet ihr denn so wirklich gut? Und da ist halt dann wirklich das Problem, es gibt nicht mehr so diese Stammwähler wie früher, die sagen zum Beispiel, ich will immer die CDU oder immer die SPD, sondern da kommen schon so auch so Themen auf, dass man sich selber auch mal so fragt, ja, was will ich denn eigentlich wirklich oder gefallen mir dann auch überhaupt alle Punkte, was ja nahezu unmöglich auch eigentlich ist.
Aber ich sehe da einen riesen Vorteil. Das ist so ein Tagesplebiszit wie in der Werbung. Die Parteien müssen sich täglich um uns bemühen. Die haben uns nicht einfach als Wähler auf Dauer. Das ist ein Vorteil. Aber klar, es setzt auch voraus, dass wir uns damit auseinandersetzen, was die anbieten. Und normal ist es so, wenn Sie mit 51% von dem, was angeboten ist, einverstanden sind, dann kann man so eine Partei auch wählen. Mehr braucht es gar nicht sein. Ja. Also bei 30% würde ich mir überlegen, was das soll. Aber 100 oder mehr als 50 findet man nie in einem Programmangebot, entweder zur Person oder von den Parteien.
Ja, ich denke auch, es geht mehr so darum, das geringste Übel zu wählen, sag ich mal. Also nicht mal übel, also ich denke, das ist jetzt so ein
bisschen...
Klingt
jetzt aber hart.
Ja, es ist aber ja.
Das klingt sehr hart, aber ich denke schon... Also vor allem, wenn man jetzt, ich denke, man muss dann auch ein bisschen differenzieren, auf welcher Seite man steht, würde ich sagen. Also ob man eher dann wirtschaftlicher orientiert ist oder eher so auf die soziale Schiene gehen möchte. Und dann muss man ja schon abwägen, wenn man quasi für eher die wirtschaftlichen Parteien sind, können ja trotzdem Werte, für die man eigentlich auch steht, dann so ein bisschen hinten wegfallen.
Es muss eine Übereinstimmung geben in Teilbereichen, die einem wirklich wichtig sind. Und das ist ja auch die bei dem Wahl-O-Maten so, man kann das ja gewichten, was einem bedeutender vorkommt. Wenn dann soziale Themen wichtiger sind als Klimathemen, können sie das gewichten und kriegen auch eine andere Parteiformation am Ende raus. Oder sie machen gar keine Gewichtung, dann sind sie manchmal natürlich auch überrascht. Aber es ist zumindest eine Möglichkeit. Was macht denn sowas wie der neue Krieg jetzt ab Samstag mit Ihnen? Wird das hier in der Schule behandelt? Reden Sie nur untereinander darüber? Sagen die, ich meine, sie sind ja für mich die interessanteste Generation, die überhaupt da ist. Sie sind ja voller Resilienz, weil ihnen kann ja niemand mehr was anhaben. Sie haben ja schon tausende Megakrisen hinter sich und sind immer noch gut drauf. Ja, das macht doch ihre Jahrgänge aus. Ist doch beeindruckend. Ich musste nie um meine Freiheit kämpfen. Die hatte ich immer. Bei mir gab es keine Kriege. Es gab den Kalten Krieg. Das war alles eingefroren. So, da war ja nichts. Bei ihnen ist permanent was los. Und was macht das mit ihnen?
Ja, also ich muss schon sagen, dass mir das relativ Angst macht. Also in der Schule reden wir jetzt nicht so drüber, einfach weil wir gerade keine Schule haben. Aber ich rede mit meinen Freunden da ein bisschen drüber. Und ich finde schon, dass ich ein bisschen Angst da bekomme, vor allem, weil ich habe das Gefühl, dass dieses Regime im Iran relativ uneinschätzbar ist. Also ich hätte auch Angst, das wurde zwar dieses Atom-Silo oder was das war von den USA zerstört, aber falls sie doch irgendwas hätten, ich würde denen auch zutrauen, dass sie jetzt eine Atombombe schmeißen. Also ich habe schon Angst, ob das eskaliert, vor allem auch mit Trump, der ist ja auch nicht sehr einschätzbar. Deswegen bin ich da mal gespannt, was da passiert. Und ich hoffe, dass es schnell zu Ende geht.
Also es scheint wirklich eine militärische Großmacht zu sein, so wie die im Moment um sich schlagen. Ne? Also beeindruckend in Anführungszeichen. Angeblich haben doch die Israelis und andere schon zentrale Dinge dort zerstört. Ich bin überhaupt kein Militärexperte und trotzdem schießen die in alle Richtungen, treffen auch. Also das rechtfertigt letztlich auch einen Einsatz zu sagen, das Regime ist gefährlich, das müssen wir irgendwie klein halten. So kommt es mir zumindest naiv vor, in meiner Wahrnehmung von Sicherheits- und Militärpolitik, von der ich keine Ahnung habe.
Ja, was mir auch Angst macht, ist, dass der Iran ja auch auf zivilistische Ziele schießt. Zum Beispiel da der Flughafen in Dubai, wo viele Zivilisten waren, oder auch, ich glaube, ein Hotel in Dubai wurde auch getroffen,
ja.
Was ja gar keine militärischen Ziele sind. Also was dem Putin. Iran gar nichts bringt eigentlich, das da bombardieren. Und deswegen bringen die mir auch den Eindruck rüber, dass sie halt sehr uneinschätzbar sind und man schon vor denen Angst haben könnte.
Sind weitere Meldungen, ne?
Ja, also was mir auch sehr Angst macht, ist, dass der Iran halt auch hier über diese Revolutionsgarde halt nicht nur jetzt konventionelle Kriege führt oder auch nicht nur eine Gefahr von einer Atomwaffe herrscht, sondern da auch Propaganda über soziale Medien gestreut wird. Und man hat es ja auch am 7. Oktober gesehen, dass da viele Falschinformationen von beiden Seiten aus gestreut werden und auch diese Stimmung im Land sehr aufgeheizt hat. Und mir macht es jetzt Angst, wenn ich daran denke, dass jetzt nochmal weiter so Propaganda vielleicht in Zukunft hier auch in Deutschland gestreut werden kann oder hier in Europa und die dann die Gesellschaft zum Beispiel vor Wahlen nochmal weiter spalten können.
Ja, also hybride Kriegsführung auch von der Seite, was das fundamentale Grundsatzproblem aufwirft, welche Wirklichkeit ist wirklich? Was ist Fake und was ist Fakt? Wie kann man das noch unterscheiden? Ne? Welches Bild ist echtes Bild? Was ist Empirie und was ist behauptete Empirie? Das zieht sich ja auch durch alle ihre Schulfächer durch. Das ist ja die neue Arena des Lebens über KI, die Möglichkeit, Manipulationen zu haben und keine Basis mehr zu haben, auf die man sich beziehen kann. Deswegen braucht man eine Qualitätszeitung, die das anstrengend für uns prüft, jeden Tag prüft, ob die Bilder wirklich, die sie bringen, Bilder sind, die auch so stattgefunden haben. Und Texte, das ist, dafür muss man das eigene Informationsverhalten überprüfen. Anders sehe ich auch keine Möglichkeit. Aber für einen selbst auch, wann ist das, was ich gerade in den sozialen Medien aufgerufen habe, etwas von Relevanz? Wann ist es keine Relevanz? Wann ist es behauptet? Wann ist es wahr? Finde ich super schwer. Und in Kriegszeiten, erst recht, Krieg definiert sich durch Lüge. Und die erste Wahrheit, die stirbt, ist immer die Wahrheit, die durch KI generiert wird. KI ist eine Unwahrheitsmaschine, erstmal.
Ist dann, Herr Korte, vor dem Hintergrund, was Sie gesagt haben, sind soziale Medien oder jetzt auch KI demokratiegefährdend aus Ihrer Sicht?
Ja, kann man so sagen, wenn es praktisch darum geht, den gemeinsamen Bezugsboden für Wirklichkeit zu verlieren, wenn es darum geht, dass es dominante Fake News gibt, die letztlich, wir sehen es ja durch Medienmacht in Kalifornien, so gebündelt werden, dass wir am Ende nicht mehr entscheiden können, welche Informationen wir bekommen. Also das ist eine ganz neue Herausforderung für die Politik und auch für Wissen insgesamt.
Wir hatten eben noch eine Wortmeldung zum Thema Iran. Wandert das Mikro kurz weiter.
Also ich habe heute Morgen auch in der Tagesschau dazu was gelesen und ich finde, ich mache mir nicht nur sicherheitstechnisch Sorgen, sondern auch versorgungstechnisch. Also ich meine, viele Ressourcen kommen ja auch aus der Richtung und wie ist es da halt, also wenn der Krieg sich ja weiter eskaliert, man kann ja jetzt nicht sagen, wie lange das noch dauern wird. Das ist immer schwer. Also man denkt ja oft, dass etwas kürzer dauert, als es dann in Realität so ist. Und auch im Iran wird ja ein wichtiger Handelsweg über die Schiffroute gesperrt. Und da ist halt auch die Frage, die werden es ja direkt merken oder die merken es ja auch schon direkt. Also wenn man geschaut hat, die Tankpreise sind ja direkt angestiegen. Und ich meine, das kann man noch verkraften. Aber die Frage ist, wenn es jetzt über einen längeren Zeitraum angeht und auch in Russland, Ukraine, diesen Krieg, den wir auch schon haben, versorgungstechnisch und jetzt noch im arabischen Raum, da wird es halt auch für uns sehr schwer. Und da muss man halt auch schauen, wie man jetzt drauf reagiert.
am Ende ist immer China der Gewinner oder so, habe ich den Eindruck, bei allem. Aber ja, aber es ist einfach interessant. Früher konnte man sagen, das war irgendwie ein Stellvertreterkrieg fernab irgendwo. Da hat man was drüber gelesen, hat er nicht betroffen. Heute ist praktisch jede Unmittelbarkeit gegeben durch das, was wir durch die Verdichtung der Medien auch sofort erfahren. Und durch die Globalisierung, eben wie Sie genau sagen, die Ressourcenfrage des Alltags, davon sind wir sofort betroffen. Das finde ich, dichter, näher kann Welt gar nicht werden. Umso mehr muss man sich doch eigentlich wundern, dass wir zu alten Konstellationen zurückgekehrt sind, das Recht des Stärkeren, ne, wieder einzusetzen, die Logik von Feinden und Freunden und nicht die von Interdependenz, weil das Naheliegendste wäre, Interdependenz anzuerkennen, wenn wir erkennen, dass kein Thema uns unberührt lässt, sondern wir sofort betroffen sind. Eigentlich widerspricht das der These, dass man auseinanderdividiert, sondern eher, dass man Verhandeln als Ziel ansieht, weil es damit allen besser gehen kann.
Wir hatten vorhin schon das Thema der Daseinsvorsorge und den ländlichen Raum, der klang so ein bisschen an. Jetzt ist hier Kirchheimbolanden, gerade wenn ich mir das Thema ÖPNV und Mobilität angucke, ja tatsächlich sehr ländlicher Raum. Wie sind denn da so eure Eindrücke hier in die Schulgruppe gesprochen? Löst Politik die Probleme, die ihr im Alltag habt? Und wie beschäftigt euch dieses Thema?
Also ich muss sagen, dass es besser geworden ist im Vergleich zu zum Beispiel vor 10 Jahren, also als ich in der Grundschule war. Da weiß ich noch, in meinem Ort ist morgens ein Bus gefahren und mittags ein Bus und das war's. Das ist jetzt schon besser geworden. Jetzt fahren 4 Busse am Tag. Und ich habe auch gehört, dass die Zillertalbahn ausgebaut werden soll, also so eine Zugstrecke hier.
Ja.
Das habe ich auch schon jetzt seit 4 Jahren gehört, dass es nächstes Jahr fertig sein soll. Da bin ich mal gespannt, wann es soweit ist. Aber es ist ja wenigstens schon mal ein Fortschritt, dass quasi etwas passiert. Und ich finde, dass die Politik da auf jeden Fall was macht. Aber noch nicht genug. Also jetzt, klar, wir können jetzt alle Auto fahren, jetzt haben wir es alle einfacher. Aber als wir noch angewiesen waren auf den ÖPNV, war es schon schwer, sich mit Freunden zu treffen oder so, weil man dann auch auf seine Eltern angewiesen war, die einen fahren.
Ja. Oder auf Freunde, die einen Führerschein haben, ne?
Ja, genau.
Immer ältere Freunde haben, ne? Und wenn sie in meinem Alter sind, müssen sie immer jüngere Ärzte haben als Freunde, ne?
Gut, in ihrem Alter ist es auch schwer mit älteren Freunden.
Ja. Ah, ja, den merke ich mir.
Also meiner Erfahrung nach ist es jetzt so, dass die Mobilität innerhalb des Kreises sehr schlecht ist. Also wir haben jetzt in den letzten Jahren wieder mehr Züge, die fahren, mehr Busse, die fahren. Aber es ist sehr schwer, sich innerhalb des Kreises zu bewegen. Jetzt außer vielleicht nach Kibo zu kommen, aber jetzt die Züge fahren zum Beispiel von Kibo aus nach Mainz, von Eisenberg aus nach Mannheim oder von Rockenhausen aus nach Kaiserslautern. Aber jetzt nicht in eine andere Stadt im Kreis. Und mit Bussen sieht es ähnlich aus. Ich komme nach Kibo von Eisenberg, aber nach Rockenhausen ist die Verbindung dann wieder viel schlechter. Und da fahren dann eigentlich fast immer noch keine Busse. Also da ist in meinen Augen noch viel Potenzial, verschenkt oder ist noch Verbesserungspotenzial, weil ja unsere Freunde hier im ganzen Kreis verteilt wohnen. Also wenn man sich treffen will, ist man eigentlich hier auf den Standort Kibo angewiesen und nicht mehr auf Ortschaften drumherum. Da braucht man dann das Auto.
Das Interessante ist ja, wenn du sagst, wenn man sich treffen möchte, ist es schwierig, dieses sich treffen möchten dann aufrechtzuerhalten, gerade in den Möglichkeiten, wie man heute miteinander in Kontakt tritt, weil man eben so einen weiten Weg auf sich nehmen muss, oder wie nehmt ihr das wahr?
Also wir haben jetzt ja mittlerweile alle einen Führerschein und da kann man sich dann gut treffen, aber früher war das wirklich ein Problem. Also man konnte sich nicht einfach mal mittags so treffen, vor allem wenn die Eltern berufstätig waren und dann die Freunde dann in 6 verschiedenen Orten gewohnt haben.
Herr Korte, finde ich interessant vor dem Hintergrund, dass wir ja wirklich häufig darüber sprechen, wo jetzt nicht nur Demokratieräume, sondern auch gesellschaftliche Räume entstehen und man dort ja fast schon Hindernisse überwinden muss, um diesen gesellschaftlichen Raum zu betreten, beziehungsweise andersherum heutzutage mit den Möglichkeiten von Social Media und anderen Dingen die Versuchung ja relativ groß sein kann, sich dann eben in diesen Raum zu begeben.
Ja, ist eben nicht auf Integration angelegt, sondern eher auf Desintegration. Auf die berühmte Gesellschaft der Singularitäten, was eigentlich eine Gesellschaft ist, nicht nur von Individuellen, sondern eine Gesellschaft von Besonderen. Und die sind dann mit sich selbst auch besonders zufrieden. Aber so kann eine Demokratie, die analog organisiert ist und organisiert sein sollte, nicht am Ende funktionieren. Insofern ist die Frage der Mobilität wirklich eine zentrale Frage der Daseinsvorsorge. Haben wir über viele Jahre auch unterschätzt. oder eben ganz einseitig nur auf private Autos am Ende gesetzt. Und wir können eben nachweisen, dass in dem Maße, in dem solche Alltagserschwernisse bestehen, Menschen unzufrieden werden mit der Politik, Politikverachtung zunimmt und letztlich Parteien der politischen Mitte nicht mehr wählen, sondern eher extrem. Und das ist genau der Punkt. Wir hatten heute Morgen auch an dem Stand verschiedene Leute, die uns angesprochen hatten vor dem Staatstheater in Mainz, dass sie in ihrem Ort von A nach B nicht kommen, sondern nur irgendwie immer zentral nach Mainz rein, aber nicht im Ort noch irgendwo hinkommen. Und wenn man kein Geld hat, sich ein E-Bike zu leisten oder zu alt ist, um überhaupt ein Fahrrad zu fahren, ist das ein Problem. Und die Erwartung an Politik ist, dass sie diese Mobilität herstellt, weil der Austausch mit anderen ist nicht nur extrem befriedigend, sondern ist eben auch Teil eines gesellschaftlichen Zusammenlebens in einer Demokratie. Und also wir brauchen eine Infrastruktur nicht nur für Daseinsvorsorge, sondern als Freiheitsgarantie. Das ist eigentlich der Hintergrund. Also nicht nur eine Infrastruktur, die im Kriegsfall irgendwie greift, sondern die den Alltag auch so regelt, dass wir nicht unseren Wutpegel bis abends anfüllen, was alles nicht funktioniert. Und in der Familie zusammensitzen und sagen, ich bin nicht von A nach B gekommen, ich bin wieder zu spät gekommen, ich musste 5 Stunden früher fahren, um den Termin rechtzeitig zu erreichen. Da wird man wütend. Und dann schiebt man das auf den Staat. Und das hilft nicht. Insofern ist jeder Cent ein Freiheitscent, den wir dafür einsetzen. Ich finde, das haben wir zu spät erkannt oder wir haben das Geld in falsche Richtungen eingesetzt.
Frage in die Runde. Kirchheim-Bolanden gehört ja zu den Landkreisen, die tatsächlich einen relativ hohen AfD-Wahlanteil haben. Jetzt hatten wir eben ein Beispiel Mobilität, was zu Unzufriedenheit mit dem politischen System führen kann, was zu einer Stärkung der politischen Ränder führen kann. Ihr als Sozialkunde-Leistungskurs, die ja, wie wir bisher schon in dem Gespräch erfahren haben, politisch sehr interessiert sind und aufgeklärt sind, wie nehmt ihr denn diese Wahlergebnisse hier in diesem Kreis wahr? Und zum Zweiten, bringt ihr das miteinander in Verbindung?
Ja, also ich finde die Wahlergebnisse schon sehr schockierend. Und das macht mir auch Angst jetzt in der Zukunft, was da passiert jetzt bei der Landtagswahl. Also ich hätte jetzt nicht so eine große Lust auf ein blaues Parlament. Und ich würde es auch teilweise jetzt mit dem ÖPNV in Verbindung bringen, weil ich glaube, dass das eben für viele jüngere Leute auch, weil ich habe ja zum Beispiel in den Stufen unter uns, die sind auch sehr blau, die Stufen, was ich gehört habe, dass das auch quasi dazu führen kann. Aber was, glaube ich, auch dazu führt, ist, dass hier in der ländlichen Region eben auch ein sehr geringer Wohlstand ist und vielleicht viele Menschen das dann beispielsweise darauf schieben. Ich habe schon oft gehört, also ich zitiere jetzt zum Beispiel, die Ausländer nehmen uns die Arbeitsplätze weg, dass sowas gesagt wird, was gar keinen Sinn macht. Und deswegen wird die AfD gewählt. Und ich glaube auch, dass das dadurch kommen könnte und die Menschen eben quasi ihre Fehler auf andere schieben.
Herr Korte, das ist insofern interessant, weil man ja ganz früh immer gesagt hat, die AfD werden nur von alten weißen Männern in neuen Bundesländern gewählt. Wenn wir jetzt hier Schüler haben, die schon identifizieren, dass in den Stufen unter ihnen blaue Vertretungen sind, ist das ja ein Zeichen dafür, dass die AfD-Sympathisanten sich mittlerweile mehrheitlich über verschiedene Altersklassen hinweg und auch verschiedene Bildungsstufen hinweg finden.
Ja, und in der Gesamtheit sind die Hauptwählerinnen und Wähler im Westen, nicht im Osten, aber zahlenmäßig, gar kein Vergleich. Und der deutsche historische Südwesten, Baden-Württemberg, Bayern, war klassisch immer Einfallstor für Nationalsozialisten, für radikale Parteien, für Verschwörungsparteien, für Rechtsextreme. Das ist insofern gar nicht neu, dass da so ein Urgrund ganz offenbar an Anfälligkeiten existiert. Aber Wählerinnen und Wähler haben sehr unterschiedliche Motive, warum sie solche Parteien wählen. Und in Schulen bei jungen Leuten war ja interessant zu sehen, bei der vorletzten Bundestagswahl gab es ja für die Grünen und für die FDP die meisten Jungwähler. Für die FDP noch ein bisschen mehr sogar und Erstwähler als für die Grünen. So, und eine Wahl später waren es viele bei den Linken und bei der AfD. Es zeigt erstmal, dass es keine Bindungsformation junger Menschen gibt an bestimmte Parteien, sondern sich das auch ändern kann, je nachdem, wie Parteien sich besonders präsentieren. Dann in Schulen bei jungen Menschen ist es auch ein Ausdruck eines generellen Protestes. Also auch dieser Hitlerkult, der in manchen Schulen wieder auflebt. Das ist die größte und einfachste Art, sich bürgerlich zu distanzieren und zu rebellieren, zu protestieren, wenn man solche Sätze oder solche Begriffe verwendet. Das ist gar kein ideologisches Konstrukt erstmal, sondern das ist Ausdruck einer Protestformation, wo wie früher jede Generation sich andere Protestzeichen gesucht hat. Auch das würde ich jetzt nicht grundsätzlich als ideologisch-völkisches Denken sehen, das junge Menschen überdimensional haben, sondern es ist eine besondere Formation des Auffalls. Und natürlich gibt es den Zusammenhang zwischen Wohlstandsverlusten, zwischen Abstiegsängsten und radikal zu wählen. Das ist ganz klar. Also eine Schlechtwetterdemokratie, die eben schlechte Datenlage hat in der Wettbewerbsfähigkeit, wird immer von Radikalität mehr bedroht sein als eine Schönwetterdemokratie. Und das ist gerade in Deutschland krass, weil sich unsere freiheitliche Demokratie zeitgleich entwickelt hat, angeleitet durch Re-Education, also der Amerikaner, die dafür gesorgt haben, dass wir wissen, wie Demokratie funktioniert, mit einem wirtschaftlichen Wohlstand. Diese Kopplung, also Outcome, Leistungsversprechen einzubringen in Demokratie, Freiheitsüberlegungen, das ist das Besondere, was hier auch die Demokratiezufriedenheit ausmacht. Wenn das also nachlässt, wachsen auch radikale Strömungen.
Also Sie hatten ja eben schon die Juniorwahlen angesprochen. Ja. Und bei uns an der Schule war es zumindest so, dass die drei stärksten Kräfte waren einmal die CDU, die knapp 30% geholt haben. Aber danach kamen dann gleich die Linken, die, glaube ich, knapp um die 20% geholt haben. Und auch die AfD, die auf 18% bei der Bundestagswahl kommen. Mhm. Und in Rheinland-Pfalz sind das ja alles drei Oppositionsparteien. Mhm. Und auch im Bund waren das zumindest zu dem Zeitpunkt der Bundestagswahl Oppositionsparteien. Und ich denke, gerade im Corona hat die aktuelle Landesregierung in Rheinland-Pfalz bei vielen Schülern Vertrauen verloren. Ja. Weil ich kann mich noch an unsere Zeit erinnern, 2021, 22, das war das dritte Corona-Jahr. Oder nee, es war irgendwie diese dritte Welle. Ja. Und vieles wurde wieder geschlossen, aber die Schulen sind weitergelaufen. Aber das Konzept, das damals entwickelt war, war ganz ehrlich sehr schlecht. Und ich kann mich noch erinnern, wir sind damals zum Schulsport gegangen und mussten mit Masken Sport machen. Ich kam immer nach Hause, mir war richtig schlecht. Ich hatte immer Kopfweh, musste mich den ganzen Tag dann hinlegen oder den ganzen Abend dann, weil es mir wirklich richtig schlecht ging. Und ich denke, das ist vielleicht auch anderen Leuten so gegangen und dass die da in dem Moment sich von der Politik ja das Vertrauen verloren haben und sehr enttäuscht waren, weil man gedacht hat, ja, auf ältere Leute wird jetzt Rücksicht genommen, aber auf uns junge Leute nicht. Und dass sich davon diesen drei Ampelparteien, die ja unsere Regierung im Land damals gebildet haben, und auch so distanziert haben.
Ja, Distanzdemokratie, die sich dann so ausdrückt, dass die Opposition gewählt wird. Umgekehrt, die FDP hat in NRW, war das maßgeblich von Laschet damals auch favorisiert, von Laschet für die CDU, aber vor allen Dingen auch von Lindner favorisiert in NRW, diese Öffnungspartei kreiert, waren immer in der Bewegung, schneller die Dinge zu öffnen und wieder zuzulassen. Es ist ganz klar, dass junge Leute diese Partei da am ehesten auch gewählt haben. Der Zusammenhang ist da. Aber wir sollten bei allen nicht vergessen, auch bei der kommenden Landtagswahl in Rheinland-Pfalz werden 80% der Wählerinnen und Wähler Parteien der politischen Mitte wählen. Fast 80%. Was im europäischen Vergleich ungewöhnlich ist. Dort gibt es viele populistische Vielparteienparlamente und viel mehr radikale Parteien. Hier ist es mittig, bräsig nach wie vor. Das sollte man auch nicht vergessen, weil wir zu sehr immer über diese Ränder reden, aber zu wenig über die Mitte, die nach wie vor da ist und die aufbruchsbereit uns hat. Man muss uns auch Angebote machen, damit wir zugreifen können.
Gibt es noch andere Wahrnehmungen rund um das Thema AfD beziehungsweise die Wahlergebnisse und ob ihr die, wie sehr sich die hier widerspiegeln?
Wir müssten auch noch mal zur Medienbeschimpfung kommen, damit der Chefredakteur hier nicht einfach zu fein hier rauskommt.
Meine Frage, Herr Korte, hatte sich ja an die Schüler gerichtet. Sie saßen gerade mit dem Schweigefuchs belastet auf der Bank.
Okay. Sag ich ja, Hierarchie, Chefredakteur, Rede, Hierarchie, Redeverbote. Das ist sein Alltag, so organisiert er den Laden. Nicht so partizipativ, wie so eine Schule hier organisiert ist. ist ungewohnt für sie. Man merkt, dass er ist ganz unsicher, weil er mit seinem dirigistischen Ton nicht hier richtig was erreichen kann.
Sie bauen einfach ihr ganzes Narrativ darauf auf, dass in der NRW School, an der sie jahrelang lehrten, keiner von uns Einblicke hat, wie es da eigentlich abgegangen ist.
Ja, das war eine Wohlstandsarena, die sich dort entwickelt hat
und sagen Sie.
Zu Bestleistung geführt hat. Ja, ich kann Ihnen doch Schülerinnen und Schüler vorführen, die das bestätigen würden.
Dann würde ich sagen, noch eine kurze Fragerunde. Wie blickt ihr auf die Landtagswahl? Wir haben eben schon gehört, ein bisschen Angst vor einer blauen Regierung. Ich glaube, es jetzt, wenn ich mir angucke, wer dort, also A, die aktuellen Umfrageergebnisse haben wir in Rheinland-Pfalz ja tatsächlich noch den Vorteil, dass wir eine wahrscheinlich stabile Koalition aus der Mitte heraus bekommen werden und die Regierungsparteien ja gesagt haben, dass sie die wahrscheinlichen Regierungsparteien eine Koalition ausschließen. Was würdet ihr euch oder wie blickt ihr auf die Landtagswahl?
Und wenn Sie Sonntag gucken, Stuttgart, können wir uns auch dort wiedersehen. Natürlich, wenn Sie ZDF gucken. Das ist schon eine Einübung. 2 Wochen später ja dann Mainz.
Also ich denke auch, dass die Landtagswahlen quasi immer noch mittig bleiben, also die Wahlergebnisse. Ich denke auch, dass es bei der SPD noch bleiben wird, weil wir sehr lang bei der SPD waren jetzt in Rheinland-Pfalz. Aber ich glaube schon, dass eben die Ränder, also die Linke und die AfD, sehr viel Zuwachs gewinnen, vor allem auch jetzt durch viele neue junge Wähler, die dazukommen. Weil, wie wir ja schon gesagt haben, haben viele junge Wähler die Ränder gewählt. Und das macht mir schon ein bisschen Angst, weil ich mir nicht vorstellen könnte, was passiert, wenn quasi die extremen Ränder an der Macht sind, was dann passiert. Aber ich denke, dass es zumindest bei dieser Wahl noch nicht so weit sein wird.
Und Sie haben sich mit den Spitzenpersonen auch auseinandergesetzt? Sind die mal in Kirchheimbolanden aufgetreten, Spitzenkandidatinnen oder Kandidaten?
Nicht, dass ich wüsste.
Ich glaube, nur von der AfD sind Sie.
Ja, von der AfD war mal in dem Ort, in dem ich wohne, der Höcke.
Ach ja, stimmt.
Aufgetreten.
Ja.
Ja. Das wundert mich auch nicht bei meinem Ort, weil der ist wirklich sehr, sehr blau. Aber sonst ist mir jetzt nichts bewusst, oder?
Das zeigt aber natürlich auch, dass die AfD ja gezielt in diese Gruppen hier reingehen. Hier ist ja auch mit Damian Lohr, der Direktkandidat, ja auch relativ prominent, ja auch im Landtag vertreten in der Fraktion. Aber die Frage ist, Herr Korte, so wahlkampfstrategisch geben andere Parteien in solchen etwas blau gefärbten Kreisen das dann eher auf oder konzentrieren die sich einfach auf ihre Hochburgen, weil sie sagen, hier ist ohnehin nicht viel zu holen?
Aber ein guter Wahlkampf ist Reinforcement. Also man bestätigt, unterstützt das, was man meint, ohnehin zu haben. Alle aufwecken, die man meint, ohnehin zu haben. Ist viel wirkungsmächtiger als versuchen, Leute von einer, in Anführungszeichen, gegnerischen Partei für sich zu überzeugen. Also die begrenzten Ressourcen, die ich an Zeit, an Geld habe, an Wahlkampfmitteln, stecke ich, wenn ich jetzt CDU-Mann oder Frau bin, darin, CDU-Wähler an mich zu binden. Das ist das Wirkungsvollste. Und nicht zu gucken, wie kann ich jetzt AfD-Wähler auf meine Seite zu bringen. Das kann mit passieren, aber der Hauptzugang ist erstmal, die Hochburgen, die vermeintlichen auch zu stabilisieren, dass man dort Unterstützung bekommt.
Vielen Dank euch für diesen sehr lebendigen und interessanten Austausch, wie ich fand. Herr Korte, was nehmen Sie mit?
Ich nehme mit, dass Sie beeindruckt sind.
Von den Schülern, nicht von Ihnen.
Genau, das ist praktisch, dass sie überhaupt noch beeindruckbar sind, weil sie ja doch so fest in ihrem Urglauben sind, die Wahrheit gepachtet zu haben als Chefredakteur. Das finde ich dann schon eine neue Seite an ihnen, dass sie sich auch beeindrucken lassen.
Der Vorteil der Schüler war ja, dass sie die von ihnen wahrlich nicht hohe gesetzte Messlatte ja mit Leichtigkeit überspringen konnten. Deswegen war es für mich auch einfach erfrischend, mal mit ein paar anderen Leuten und Ansichten konfrontiert zu werden.
Gut, dann freue ich mich schon auf diese Rückfahrt, die dann noch schwieriger vermutlich wird.
Ja, wahrscheinlich machen Sie es wie bei der Hinfahrt und machen kurz die Augen zu.
Ja, um sich von diesem nicht gemacht. Ich habe die Fotostory gemacht von hinten. Das ist ja eine vollkommene Unterstellung.
Also Herr Korte hat es schon angesprochen. Ich bedanke mich zum einen hier bei den aufgeweckten, politikinteressierten Schülern. Danke, dass ihr euch auf das Gespräch eingelassen habt und auf unsere Folge, dass wir hier Station machen durften am Nordpfalz-Gymnasium in Kirchheim-Bohlanden. Ich fand das ein sehr interessantes Gespräch. Unsere nächste Station heute wird sein um 16 Uhr. Fahren wir auf den Mainzer Lerchenberg, wenn Herr Korte die Fahrt überlebt hat und rechtzeitig wieder wach werden würde. Und wir werden mit dem Lerchenberger Ortsvorsteher Albert Kömür sprechen, der auch in einem Brennpunkt-Stadtteil als SPD-Ortsvorsteher wahrlich alle Hände voll zu tun hat und dort sich natürlich auch die Frage stellt, wie gestaltet sich Politik und Demokratie vor Ort. Ich bedanke mich bei unseren Hörerinnen und Hörern, Zuschauerinnen und Zuschauern für die Aufmerksamkeit. Wir sehen uns an der nächsten Station. Das war Station 2 unserer Demokratietour Kort und Ring. Vielen Dank und auf Wiedersehen.
Ciao.
Das war Korte und Ring, ein Podcast der VRM. Von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Darmstädter Echo und mittelhessen.de. Redaktion und Produktion Dennis Ring und Mike Dornhöfer. Habt ihr Themenwünsche, Feedback, Anregungen oder Kritik, dann schreibt uns gerne eine Mail an audio@vrm.de.